Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist David Kröker, wie eben schon gesagt, ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet mit Moni, wir haben 4 Kinder im Alter von 8, 6, 4 und unsere Neugeborene Naemi, die ist jetzt 3 Monate, die älteren 3 sind Jungs. Wir sind Gott sehr dankbar für seinen Segen, wir sind jetzt in Euskirchen seit 2,5 Jahren und gründen dort eine Gemeinde, dazu sage ich gleich noch mehr. Das Thema dieser Predigt lautet, vom Fischer zum Menschenfischer, und vielleicht ist es auch bekannt, dieses Beispiel, einem ist mehr geholfen, wenn man ihm das Angeln, das Fischen beibringt, als nur, dass man einen Fisch überreicht. Ja, dann kann man es sich natürlich an einem Fisch erfreuen, aber wenn man selber angelt, dann kann man dann eigenständig gucken, wo kann man am besten die Rute auswerfen und so weiter. Und diese altbekannte Geschichte von der Berufung des Petrus soll uns heute nochmal helfen zu verstehen, wie ist Jesus selber vorgegangen, in dem, dass er möglichst viele Menschen gerettet hat und hoffentlich noch retten wird. Und lasst uns gemeinsam den Abschnitt aus Lukas 5 ansehen. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Und da werden wir staunen über die Prinzipien Jesu, die man heute eins zu eins übertragen kann. Natürlich muss man dann übersetzen in den jeweiligen Kontext, in dem man lebt. Aber ich möchte uns ermutigen, da von Jesus zu lernen. Ich lese den Text. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus spricht zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Als wir nach Euskirchen umgezogen sind vor 2,5 Jahren, da ist eine Gemeinde gewesen, die EFG Euskirchen, die hatte sich ein Jahr oder 2 Jahre vorher aufgelöst, da sind nur noch 2 Männer übrig geblieben. Und so hieß es für uns als Familie, eine Gemeindeneugründung zu starten. Und gleichzeitig wurde ich berufen im Christusforum Deutschland, dem Verband, in dem wir drin sind, auch den Bereich Gemeindegründungsarbeit zu leiten. Und ich war noch nicht so erfahren in diesem Bereich. Mein Papa hat Gemeinden gegründet. Ich habe das als Kind miterlebt und habe mich dann eben mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie ist Jesus vorgegangen? Und wir staunen hier in diesem Text, dass Jesus sehr strategisch vorgegangen ist. Man glaubt es, natürlich glaubt man es, dass er nicht nur in den Tag hineingestolpert ist und einfach versucht hat, jeden irgendwie zu retten, sondern er hat wirklich überlegt, wie gehe ich vor? Und da merken wir, da ist ein System, eine Strategie. Und die möchte ich mit uns heute entdecken. Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Der breite Kontext ist der, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist als Retter. Die ersten 2 Drittel der Bibel, das Alte Testament, haben vorausgesagt, der Messias würde kommen, er würde dann sein Reich aufbauen und das Volk Israel, die Juden, die haben sich das so vorgestellt, dass da ein großer König kommen würde auf einem Pferd und der würde dann endlich das Volk Israel befreien von den Römern. Und da war diese Erwartungshaltung und das letzte Buch im Alten Testament ist dann 400 Jahre vorher geschrieben worden und dann war erstmal Funkstelle, bis dann endlich der Messias kam, anders als erwartet, ein Baby in der Krippe. Da gab es noch manche, die dann 400 Jahre lang es ausgehalten haben, an ihn zu glauben. Also wenn keiner mehr predigt und keine Offenbarung mehr des Herrn da sind, dann ist das wirklich schwierig, daran festzuhalten, dass bald der Messias kommen würde. Und zur Zeit der Geburt Jesu gab es tatsächlich nicht mehr allzu viele, die das geglaubt haben. Aber die Hirten, die haben es geglaubt, die Weisen auch. Und die standen da vor dieser Krippe und dachten sich, naja, das haben wir uns eigentlich anders vorgestellt, dieser große König, jetzt so klein in der Krippe. Ja, aber wir glauben. Und wir geben diesem Baby in der Krippe unsere Geschenke, wir vertrauen auf ihn. Und dann müssen wir uns das mal vorstellen. 30 Jahre lang tut Jesus erstmal gar nichts, außer die Ausbildung bei seinem Vater als Zimmermann. Und dann fragt man sich so in Israel, in der Umgebung, na, habt ihr schon mal was von dem Messias gehört? Der ist ja geboren, da haben ja doch die Engel groß verkündet und da war dieser Bethlehemstern. Aber Jahre vergehen und man kriegt nicht so viel mit. Der wird dann Teenager, Jugendlicher, mit 19, 20 könnte man ja schon die erste Predigt halten, nix. 24, 25 Jahre, nichts. Haben sich die Engel da vertan, als sie ausgerufen haben, hier, heute ist euch der Heiland geboren. Und diese Zeit gebraucht Jesus diese 30 Jahre, um zur Kontextualisierung. Er hört genau hin, was sind die Nöte der Menschen, wie beten sie, ja, wie leben sie ihren Glauben und so weiter. Er war ja auch im Tempel, er war in der Synagoge, er hat wahrgenommen, wie die Menschen religiös eingestellt waren. Und jetzt im Alter von 30 Jahren, ich bin jetzt 37, also noch 7 Jahre jünger, so mit 30 Jahren beginnt er seinen öffentlichen Dienst. Und für Jesus war klar, er wird es nicht alleine machen. Er war vielleicht auch schon während dieser 30 Jahre hat er sich viele Gedanken gemacht, wie würde ich beginnen? Das waren Gedanken, die uns beschäftigt haben, meine Frau und mich, als wir Haiger verlassen haben. Dort war ich 11 Jahre Pastoralreferent und dann kam diese Anfrage, könntet ihr euch vorstellen, in Euskirchen eine Gemeinde zu gründen, eine Gemeinde, die sich aufgelöst hat, das sind nur 2 Männer. Da hat man sich überlegt, wie gehen wir denn vor, wenn wir da hinkommen? Wir haben kein Kernteam, wir haben ja nicht die großen, also wir haben keine Gruppe, fangen wir im Gemeindehaus an, das uns zur Verfügung stand, oder im Privathaus, im Wohnzimmer, in welchem Teil von Euskirchen würden wir anfangen, Menschen anzusprechen, würden wir von Haus zu Haus gehen und Traktate verteilen, also wie würden wir vorgehen? Und ich bin mir sicher, dass Jesus, während er da so die Stühle und die Bänke gebaut hat, in der Ausbildungsstelle seines Vaters, hat er sich überlegt, wie gehe ich vor, wenn ich dann dieses große Projekt in Angriff nehme, die Menschheit zu retten. Und deswegen glaube ich, dass an diesem Tag, wo er die ersten Jünger berufen hatte, er nicht einfach so in den Tag geplatzt ist, so, naja, was mache ich heute? Ach so, man könnte ja Jünger berufen, sondern ich bin mir sicher, er war hoch konzentriert, er war sehr fokussiert, er wusste, ich werde nicht die nächsten 3 Jahre bis zur Kreuzigung alleine predigen und alleine tun und machen, ich werde 12 Jünger fit machen, ausbilden. Nicht 13, auch nicht 11, 12 Jünger. Das war seine Entscheidung. Ich bin mir auch sicher, dass er wusste, 3 Jahre genügen für die Ausbildungsstelle, nicht 4 und nicht 2, 3. Wenn er noch weiter bleiben würde unter den Jüngern, würden die Jünger irgendwann mal sich denken, ja, wie nach der Ausbildungsstelle von 3 Jahren, naja, der Meister macht sowieso alles selber, also können wir uns zurücklegen und ihn machen lassen. Jesus wusste, er muss weggehen, damit sie dann begreifen, jetzt liegt es an ihnen. Und diese Gedanken haben Jesus sicher bewegt in der Vorbereitung auf diesen öffentlichen Dienst und jetzt der Tag, an dem er die ersten Jünger beruft. Und wenn wir diesen ersten Vers lesen, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, dann könnte man erstmal denken als Prediger, hey, das ist eine Traumsituation. Die Volksmenge möchte nicht nur Zeichen und Wunder sehen, sondern sie wollen das Wort Gottes hören. Wow! Du stehst da an der Kanzel und die Leute sind hellwach und die möchten mehr und die sagen nach einer Stunde, rede weiter, wir wollen noch mehr hören. Ist klar, wenn man 400 Jahre keine Predigten mehr gehört hat, ist man ausgehungert. Da will man jetzt endlich das Wort Gottes hören. Und Jesus predigte wie jemand, der Vollmacht hat. Und man merkte, das hat Hand und Fuß, was er sagt. Er lebt das. Er glaubt das, was er sagt. Und man hing ihn an den Lippen. Und so stelle ich mir das vor, dass sie ihn andrängen. Wörtlich steht es ja hier. Und er kommt dann langsam im Rücken an den See Genezareth und denkt, okay, gleich stoßen die mich ins Wasser. Sie drängen ihn an. Sie wollen ihn hören. Und jetzt die Frage, wie geht er mit dieser Situation um? Vers 2. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Jetzt folgt die Menschenmenge Jesus und er merkt, sie wollen hören und er will natürlich Wort Gottes weitergeben und er wird auch gleich predigen. Aber was hat er wahrgenommen? Was hat er gesehen? Er hat zwei Boote am See gesehen und die Fischer hat er gesehen und er sieht, wie sie ausgestiegen sind und wie sie ihre Netze wuschen. So steht es hier. Er wollte ja nicht nur alleine seinen Dienst machen, sondern er wollte Jünger heranziehen, also hat er sie schon wahrgenommen. Er hat diese Fischer dort gesehen und ich bin mir sicher, mit dem ersten Blick hat er vieles wahrgenommen. Was hat er wahrgenommen? Er hat gemerkt, dass sie gewissenhaft sind, dass sie nach ihrer Nachtschicht jetzt ihre Arbeitsmaterialien sauber machen, damit sie am nächsten Tag oder in der nächsten Nacht, wenn sie wieder im Dunkeln aufstehen, dann kann man jetzt dann nicht noch die Netze irgendwie zusammenfalten oder sauber machen, da ist dunkel, da müssen die Netze gefaltet, sauber da liegen, dass man sie greifen kann und auswerfen kann. Und er nimmt wahr, wie diese Fischer ihre Arbeit gut zu Ende bringen. Was nimmt er noch wahr? Er nimmt wahr, dass keine Fische da am Ufer liegen. Das heißt, die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Jesus hat es gesehen an den fehlenden Fischen, aber auch an dem Gesichtsausdruck der Jünger. Er hat gemerkt, die sind vielleicht enttäuscht, die sind fertig. Ja, das ist ja nicht nur ein Hobby gewesen. Sie haben ja nicht nur zum Spaß geangelt, sondern das war ihre Arbeitsstelle und Petrus ist ja verheiratet, er hat eine Schwiegermutter, vielleicht musste er seine Familie und Schwiegermutter durchbringen und er dachte sich, naja, wenn ich heute nichts gefangen habe, muss ich morgen umso mehr fangen, um diese Familien durchzubekommen. Ja. Davon hat er gelebt. Das hat Jesus gesehen. Vers 3, er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land hinaus zu fahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Hochinteressant, wie Jesus hier vorgeht. Er aber stieg in eins der Boote. Das hat er nicht zufällig gemacht, sondern er hat hier mehrere Fliegen mit einer Klatsche platt gemacht, tot gemacht. Also er hat Himmel und Erde geschaffen und er kennt die Physik. Er weiß, wie das funktioniert mit den Schallwellen. Die Schallwellen gleiten ganz gut auf den Wasserwellen. Also sagt er zu Petrus, kann ich dein Boot haben? Wir fahren ein Stück raus. Und dann stehe ich dann nicht so direkt vor den Menschen und predige zu den ersten zwei, drei Reihen, sondern ich gehe, fahre ein bisschen raus und die können sich am Ufer lagern oder hinstellen und dann erreiche ich durch diese Schallwellen und die über die Wasserwellen gleiten, möglichst viele Menschen. Toll. Und er stellt sich nicht hin, sondern er sitzt auf dem Boot, weil ne, so kann er die Physik nutzen. Perfekt. Kein Mikrofon, eine tolle Kanzel, die er da hat. Aber wer sitzt im Boot? Der unausgeschlafene Petrus. Er ist direkt dabei. Und wenn wir vom Ende her diese Situation jetzt deuten, wissen wir, Jesus wollte den Petrus. Wenn jetzt hier jemand wäre aus unserer Gemeindegründungsarbeit Euskirchen, auf den ich setzen würde, wo ich sagen würde, den brauche ich für den Dienst die nächsten 20 Jahre. Dann würde ich so predigen, dass dieser mein Mitarbeiter aus Euskirchen alles versteht. Ich bin mir sicher, Jesus hat zwar zu diesen Menschen gesprochen, aber zu ihm gepredigt. Dem Petrus wollte er jetzt wichtige Dinge mitgeben über das Reich Gottes, weil der Petrus der Mann ist, auf den er zählte. Und jetzt musste er so predigen, dass ein unausgeschlafener Fischer es verstehen konnte. Also ziemlich einfach. Und während Jesus predigte und dann zu diesen Menschen schaute, zu der Volksmenge schaute, nahm Petrus ihn wahr, hat wahrscheinlich seinen Atem wahrgenommen, seine Intensität, seine Leidenschaft, wenn man einen Prediger mal so in der Nähe beobachtet, wie wenn er alles gibt, ja, die Halsschlagadern hat Petrus gesehen, die Volksmenge nicht, die waren ja weiter weg. Und Petrus nimmt wahr, hier dieser Jesus, der meint es ernst. Er gibt alles, er gibt sein Leben. Er liebt die Menschen, er ist aufmerksam, er ist konzentriert, fokussiert, er gibt alles und das nimmt Petrus wahr. Und unter Männern wird man das vielleicht nachvollziehen können, und da sagst du nicht einfach zu einem Mann, ich liebe dich. Ja, macht man nicht. Man sendet aber Signale der Wertschätzung. Petrus, darf ich dein Boot haben? Kannst du mich unterstützen in meinem Dienst? Da hat Petrus sicher schon diese Signale wahrgenommen. Der Meister, so wird Petrus ihn gleich nennen, setzt auf mich. Petrus hat sicher gesehen, wie die Volksmenge diesem Jesus nachgefolgt ist. Jesus war eine berühmte Persönlichkeit in seinen Augen auf den ersten Blick. Und jetzt darf er diesen Star, diesen Helden unterstützen. Wow, das ist Wertschätzung. Und merkt ihr, wie Jesus Kontakt aufnimmt zu Petrus, eine Beziehung aufbaut zu ihm, nonverbal. Das Einzige, was er nur gesagt hat, darf ich dein Boot haben? Und das ist wirklich Wertschätzung pur. Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Vielleicht noch ein Satz zu unserer Gründungsarbeit in Euskirchen. Ich hatte ja gesagt, hier sind Prinzipien, die wir versuchen abzuleiten für die Gemeindearbeit. Wir haben gedacht, nee, wir fangen nicht im Gemeindehaus an mit der Gründungsarbeit, weil wir haben noch nicht dieses Team und es ist nur eine halbe Stelle, die ich dort hatte. Ich konnte also nicht jeden Sonntag einen Gottesdienst anbieten. Mit welchen Mitarbeitern sollten meine Frau und ich das alles selber machen? Die zwei Männer, die übrig geblieben sind, sagten, naja, wir haben so viel jetzt uns bemüht, die Gemeinde irgendwie am Leben zu halten und wir sind jetzt fertig und müde und wir stehen für Mitarbeit nicht zur Verfügung. So, dann realisierten wir sind als Familie tatsächlich alleine und haben uns entschieden, wir werden nicht im Gemeindehaus erstmal jetzt Veranstaltungen anbieten, sondern bei uns zu Hause in einer Kleingruppe, in einer Zellgruppe, in einem Hausgottesdienst würden wir die Tür öffnen für Nachbarn, die interessiert sind und so weiter. Und so haben wir dann angefangen mit missionarischen Jüngerschaftszellgruppen, würde man jetzt sagen. Das sind also Gruppen, die von dem ersten Tag an nicht geschlossen sind, sondern offen sind. Und in diesen Zellgruppen, diesen dynamischen, organischen Zellgruppen, versuchen wir, jeden Teilnehmer weiterzubringen in der Jüngerschaft. Sodass möglichst bald jemand aus der Gruppe sagt, David, vielen Dank für die Zeit hier. Ich merke, dass in meiner Nachbarschaft die Menschen oft sich öffnen fürs Evangelium. Sie würden nicht zu dir ins Haus kommen, aber sie würden zu mir ins Haus kommen. Deswegen lass uns doch bei mir zu Hause eine neue Zellgruppe starten. Aktuell haben wir 13 Zellgruppen, wo Menschen ihr Haus geöffnet haben, es zu Gott zur Verfügung gestellt haben. Und hier dieses Prinzip, der Petrus hat sein Boot dem Herrn gegeben. Es hat plötzlich einen neuen Stellenwert bekommen, dieses Boot. Das Privathaus bekommt plötzlich ein neues Gewicht, eine neue Wertschätzung, weil Gott darin sein Reich baut. Und die Gastgeber identifizieren sich damit und sagen, hier Herr, du hast mein Leben und mein Haus, gebrauche es. Und staunen darüber, wie in den Häusern Menschen zum Glauben kommen. Das ist ein Prinzip, das wir hier entdeckt haben, wie Petrus sein Boot gegeben hat und wir unsere Privathäuser. Nach dieser Predigt, als er aufhörte zu reden, lesen wir, spricht Jesus zu Simon. Also was passiert nach der Predigt meist, wenn also die Zuhörer begeistert sind von der Predigt, beeindruckt sind, das macht was mit dem Prediger, also mit mir macht das was, ja, diese Wertschätzung, hey, da hast du eine tolle Predigt, wunderbar, und man geht sozusagen auf die Zuhörer zu, wie so eine Autogrammstunde, ja, und bedankt sich für diese Rückmeldung. Jesus nicht. Jesus sagt jetzt nicht, okay, bring mich jetzt wieder an Ufer, damit ich noch Nachgespräche führen kann, Seelsorgespräche für die Leute da sein kann. Was sagt er? Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Wenn das Boot gerade so stand und er mit dem Gesicht zu dem Publikum, zu der Volksmenge gerichtet war, sagt er, fahre jetzt raus. Das heißt, das Boot muss sich einmal um 180 Grad drehen und somit wendet er seinen Rücken der Volksmenge zu und signalisiert dem Petrus, jetzt hast du mich für dich allein. Jetzt bin ich für dich da. Das sagt er nicht, aber diese Botschaft ist beim Petrus angekommen. Der Meister ist jetzt für mich da. Und der Petrus, der wird langsam weich. Nur mit dieser Aufgabe hat er jetzt nicht gerechnet. Und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Auch da, als Mann, hört man das auch schon als Herausforderung, also Challenge. Warte mal, Jesus, du weißt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, ich bin fertig, ich bin müde und du sagst, ich soll nochmal raus, nochmal die Netze rauswerfen und danach nochmal sauber machen. Das sind zwei Schichten, die ich dann hintereinander hätte. Was will er eigentlich von mir, denkt sich Simon. Und hier fällt es ein Plural, fahre hinaus und lasst eure Netze, also der Andreas ist auch noch mit dem Boot, wahrscheinlich. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht, Vers 5, und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Also zuerst einmal so das Emotionale, das ist unvernünftig. Tagsüber wirft keiner die Netze aus. Man angelt im Dunkeln, weil dann sind die Fische an der Wasseroberfläche. Wenn die Sonne rauskommt, dann sind die ganz unten und da fängst du nicht mehr viel. Das versucht Jesus als erfahrener Fischer irgendwie diesem Jesus, den Zimmermann, deutlich zu machen. Vielleicht hat Petrus gesehen, Jesus hat keine Ahnung vom Fischen oder er hat gedacht, hallo, du bist kein Fischer, ich bin Fischer. Aber fällt jetzt, also kommt jetzt aus Petrus Lippen, aber auf dein Wort, er hat gerade die Predigt von Jesus gehört, das Wort Gottes hat er gehört und er merkt, wenn der was sagt, das hat Bedeutung, das hat Vollmacht, das hat Gewicht, wenn der das sagt, aber auf dein Wort, und jetzt das Wichtige, will ich. Du bist ziemlich weit gekommen, wenn du einen Mitarbeiter dazu gebracht hast, dass er es selber will. Ja, es gibt häufig Mitarbeiter, die dann sagen, naja, okay, wenn es sein muss, mache ich die Technik. Wenn es sein muss, wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich halt Lobpreis. Anders ist es, wenn ein Mitarbeiter von sich aus sagt, ich will. Ihr habt mich zwar abgemüht schon die ganze Zeit, aber ich will. Und er hat den Petrus dahin gebracht, dass er sagt, auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Vers 6. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Der Petrus hat schon geahnt, das hat Jesus nicht einfach nur so gesagt. Wenn er spricht, geschieht es. Und in dem Glauben, in dem Vertrauen fährt er raus, wirft die Netze aus. Und siehe da, das großartige Wunder ist geschehen. Übrigens, in der Gemeindegründungsarbeit, in der Mission, merkt man, dass Jesus seine Vollmacht, seine Allmacht bestätigt mit Wundern. Also nach Lukas 10, die Aussendung der 70, da sagt Jesus, geht in die Häuser, wünscht Frieden, heilt die Kranken und spricht, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir gehen also in diese Privathäuser, 13 an der Zahl, und dann fragen wir, gibt es Menschen hier, die krank sind, die ja, leiden? Und beten, so wie der Herr es angeordnet hat, und es ist überdurchschnittlich viel an Heilung, was wir erleben, im Vergleich zu den 11 Jahren, die ich in Heilge erlebt habe. Vielleicht ist da ein Zusammenhang, dass Gott in der Mission manches zulässt, was wir gestandene Christen uns auch wünschen und vielleicht weniger erleben. Das ist mal eine Vermutung. Was ich hier aber erlebe ist ein oder lese, ist ein Wunder. Jesus lässt es zu. Etwas Übernatürliches. Und da würde ich gerne eine Unterwasserkamera haben, ja, wie jetzt dann in dieser Situation, wo Jesus sagt, ne, wirf nochmal die Netze aus. Alle Fische da im See Genezareth dann sagen, okay, der Meister ruft. Ab in die Netze. Und dann sind die Netze schon gut gefüllt. Der Meister sagt, noch mehr, die müssen reißen. Wir brauchen die nicht mehr. Der wird mir nachfolgen. Und die Fische als Schöpfung Gottes auf ihn reagieren. Vers 7. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Jetzt ist ganz wichtig hier zu beachten, wie Jesus den Petrus im Blick hat, aber durch Petrus drei weitere Jünger berufen wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt bestehende Netzwerke auf dem Arbeitsplatz. Das sind Kollegen, das sind Gefährten, die haben jahrelang miteinander gearbeitet. Da ist ein Vertrauen aufgebaut, man hat sich untereinander geholfen. So gibt es in der Welt bestehende Netzwerke. Und lasst uns nicht Leute rausreißen aus ihren Netzwerken und versuchen zu integrieren in ein Gemeindenetzwerk, sondern dass wir eintauchen in diese bestehenden Netzwerke. Wie ich eben beschrieben habe, wenn in meiner ersten Zellgruppe jemand da ist, der sagt, ich bin gerade in der Nachbarschaft vernetzt mit anderen Menschen, die würden nicht zu dir kommen, aber die würden zu mir kommen, ist es nichts anderes, als dass man das wertschätzt und ernst nimmt. Diese bestehenden Netzwerke hat Jesus auch gemacht. Jesus ist in diesen Tag gegangen und wusste, wenn ich den Petrus habe, habe ich die drei anderen auch, Jakobus, Johannes und Andreas. Warum? Weil die drei anderen zu Petrus Vertrauen haben. Und wenn Petrus hier diese großartige geistliche Erfahrung macht, das passiert doch in der Evangelisation oft, wenn jemand in der Familie zum Glauben gekommen ist, dann braucht es nicht mehr lange, dass andere auch noch zum Glauben kommen. Warum? Weil sie diese große Veränderung im Leben ihres Nächsten, ihres Mitmenschen, ihres Freundes, ihres Vaters oder Mutters miterleben. Und hier nehmen wir wahr, dass jetzt das Netzwerk funktioniert. Okay, Jesus hat vielleicht das geplant. Ich mache die Netze so voll, dass Petrus allein überfordert ist. Er braucht dann seine Kollegen und er zieht die dann praktisch auch. Und das tut er auch. Er winkt ihnen und sie kommen und sie helfen und packen mit an. Petrus wahrscheinlich voller Adrenalin. Er denkt sich, hey, das ist eine Finanzspritze für unser Unternehmen. Wir haben jetzt die Nacht nichts gefangen, vielleicht gab es ein paar Schulden, mit diesem großen Fang kann man ja vieles abbezahlen, man kann vielleicht mal einen Day Off, einen freien Tag sich gönnen und mal nicht rausfahren. Und jetzt könnte man anfangen zu rechnen, vielleicht hat er auch angefangen zu rechnen und merkt, Mensch, mit so vielen Fischen, da kannst du auf dem Markt viel Geld bekommen, ein neues Boot dir leisten oder wie auch immer. Und Vers 8, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Und das ist jetzt viel Theologie, was wir nicht schaffen, in der Kürze der Zeit alles zu behandeln. Aber was ist hier passiert? Ich greife vorweg dieses Bibelwort des Apostel Paulus, die Güte Gottes führt zur Umkehr. Er hat jetzt ganz viel Gutes erlebt, dieser Petrus. Er hat also ziemlich viele Güter dann auf einmal, auf einen Schlag bekommen, mit einem Fang, so viele Fische, das ist gut für ihn. Und wie viele Vorteile würden dadurch dann erwachsen für seine Firma? Aber neben diesen Gütern war das noch Bessere, das absolut Gute, größer. Also die vielen Fische sind gut, aber die Nähe zum Herrn. In dem Boot, die Liebe des Vaters, Jesu, die Wertschätzung, die war noch größer. Wir wollen viele Güter haben, wir wünschen uns tolles Auto, großes Haus und viel Geld und so weiter, das ist alles schön und gut, aber das, wozu wir geschaffen sind, ist die Nähe zum Vater, zu unserem Freund Jesus. Und der Petrus merkte, Mensch, ist schon toll, aber das, was er mir entgegenbringt an Liebe und Nähe, das ist einfach, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich habe sowas noch nie gehabt, dass jemand mich annimmt, bedingungslos. Für alle war ich nicht gut genug. Denkt an das Lied, das wir eben gehört haben. Für alle war ich nicht ausreichend. Und jetzt ist da jemand, der mich so annimmt, wie ich bin. Kennt er mich nicht? Er nimmt dieses Licht wahr und gleichzeitig seine Finsternis. Er nimmt diese Reinheit wahr und gleichzeitig seine Unreinheit. Er hat diese Konfrontation mit dieser Perfektion und gleichzeitig merkt er seine Unzulänglichkeit. Und dann klappt er zusammen. Und ohne dass Jesus gesagt hat, du Sünder, fällt er auf die Knie und bekennt seine Sündhaftigkeit. Merkt ihr, man braucht gar nicht so groß darauf rumreiten, auf den Sünden des anderen. Die Güte führt zur Umkehr. Und so versuchen wir den Mitmenschen in den Euskirchen zu helfen, natürlich sozialdiakonisch, da gibt es notleidende Familien, wir geben Jacken und Klamotten und Essen. Aber gleichzeitig gehe ich in die Häuser und versuche Signale zu senden, die da wären, hey, ich bin für euch da, wir sind für euch da, wir sind gerne bei euch zu Hause. Und die Menschen, die dann notleidend sind, die freuen sich über die Güter, aber das, was sie brauchen, ist endlich Freundschaft, Beziehung, Wärme, Nähe, Liebe. Und dann kommt die Frage, warum machst du das eigentlich? Warum machst du das? Und Jesus hat ihm diese Signale gesendet und der Petrus ist überfordert, bricht zusammen und sagt, geh weg von mir, ich habe es nicht verdient. Eigentlich könnte er sagen, Jesus bleibt bei mir, weil wenn ich heute diesen Fang hatte, könnte ich ja morgen nochmal viel fangen und übermorgen, also wäre es gut, dich als Mitarbeiter zu haben. Stattdessen sagt er, geh weg von mir. Was muss passieren, dass du zum Herrn Jesus sagst, geh weg von mir, geh weg von mir. Das wird nur der Mensch sagen, der diese bedingungslose Liebe wahrgenommen hat. Der wird sagen, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Und da hat Jesus ihn hingebracht, zu diesem Moment, dass er dann nicht mehr Meister sagt, so dieses höfliche Meister, sondern dieses anbetende Herr. Du bist mein Herr. Und das ist ein Glaubensbekenntnis. Und jetzt Vers 9, denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Das ist also jetzt hier dieses Gefühl, was ich versuche zu beschreiben, voller Adrenalin, voller Freude, Entsetzen. Die waren überwältigt von dem, was sie da erlebt haben. Jesus hat sie da an diesen Punkt gebracht. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Ja, dieses Netzwerk ist auch beeindruckt von dem Ganzen. Und Jesus spricht zu Simon, fürchte dich nicht. Hatte Petrus Angst? Also hat Jesus ihm die Pistole an die Schläfe gehalten und hat gesagt, folge mir nach. Okay. Nein, das ist eine andere Furcht. Das ist die Ehrfurcht, das ist der Respekt, den er hatte. Und er sieht Jesus in seinen Augen und er sagt, fürchte dich nicht, ich kann mit deiner Sündhaftigkeit umgehen. Ich werde damit umgehen am Kreuz von Golgatha. Mit deiner Sünde werde ich umgehen. Aber ich bin doch voller Schuld und Sünde. Ja, ich sehe es. Und das Problem, also ich drücke nicht die Augen zu, sondern ich werde es lösen für dich. Das ist noch kein Hinderungsgrund, mir nachzufolgen. Und jetzt weiß Petrus, ich werde den Jesus niemals enttäuschen können. Ich habe mit offenen Karten gespielt. Ich habe alles bekannt. Und er will mich trotzdem, wer so einen Arbeitgeber hat, wer so einen Meister hat, wer so einen Freund hat, der ist frei. Der hat ja alles gesagt. Also bei dem Vorstellungsgespräch versucht man ja natürlich immer das Beste von sich preiszugeben und das Schwächere zu verheimlichen. Aber hier bei Jesus sagt Petrus, was wahr ist. Und das führt nicht zur Disqualifikation, sondern im Gegenteil, Jesus setzt auf ihn und sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Von nun an. Fällt euch dieses Wörtchen nun auf? Also von jetzt an. Er sagt nicht, geh und ändere erstmal deine sündigen Gewohnheiten. Oder geh erstmal auf eine Bibelschule und lern mal das Thema Evangelisation und Mission und dann können wir miteinander reden. Er sagt, von nun, jetzt, ab sofort. Wirst du Menschen fangen? Nicht Fische, Menschen. Der hat vielleicht in seinem Leben noch nie mit Menschen gearbeitet. Sein Vater war vielleicht Fischer, sein Großvater war vielleicht Fischer. Bei Jesus war es ja auch so, dass sein Vater, Josef Zimmermann, war. Jesus hat diese Ausbildung gemacht, das war früher ganz normal. Und dann hast du nicht viel mit Menschen zu tun gehabt. Woher weiß Jesus jetzt, dass er es kann? Von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus hätte sagen können, ich kann das nicht. Ich bin so ein introvertierter Typ. Ist er nicht, extrovertiert. Aber man könnte ja sagen, ich kann das nicht. Woher weiß Jesus, dass er es kann? Sagt er das wie einem so ein Motivator, der da sagt, du schaffst das, komm. Stemm noch mal die 60 Kilo im Fitnessstudio. Du schaffst das. Nein, ich schaff das nicht. Tatsächlich, er schafft es nicht. Woher weiß Jesus, dass er es kann? Und er kann es. Weil Petrus es gerade selbst erlebt hat, wie Jesus ihn gefangen hat. Und so wie er gefangen wurde von Jesus, wird er andere fangen. durch bedingungslose Liebe. Er wurde angenommen, wie er ist. Also kann er andere auch annehmen, wie sie sind. Und da denkt man an diesen Begriff Multiplikation. Jesus hat nicht alles selber gemacht. Er hat Jünger berufen, die andere zu Jünger machen. Und so ist es das Ziel, möglichst bald weitere Jünger zu berufen, sie anzunehmen, wie sie sind, damit sie andere in ihrem Netzwerk annehmen, wie sie sind. Und da können wir viel von Jesus Christus lernen, der dann das weitergegeben hat, was jeder braucht, diese Liebe. Und wer das geschmeckt hat, ist fähig, auch andere zu lieben. Und deswegen konnte Jesus sagen, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, Vers 11, verließen sie alles und folgten ihm nach. Erfolgreich. Erfolgreiche Mission des Herrn Jesus Christus. In dem Moment am Ende war für Petrus die Nähe und Liebe zu Jesus größer als das ganze Hab und Gut, sodass er bereit war, alles zu verlassen, um das Großartige irgendwo weiterhin zu erleben, die Nähe zu Jesus. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir sind alle so geliebt, wie der Petrus von Jesus geliebt wurde. Wir alle. Und wenn das noch nicht klar ist, will ich es deutlich machen. Das Wichtigste in dieser ganzen Predigt ist diese Aussage, Jesus liebt dich. Er liebt dich. Und vielleicht sagst du, naja, von der Theorie habe ich das schon oft gehört, aber achte mal auf den Weg, den Jesus mit dir geht und dir ständig Signale sendet, hey, ich will dich, ich zähle auf dich, ich will dein Haus, ich will dein Auto, ich will dir das nicht wegnehmen, aber ich will durch das, was du hast, mein Reich aufbauen. Deine Arbeitsstelle, das, was du gerade tust, das will ich gebrauchen. Und ich glaube, derjenige, der diese Liebe geschmeckt hat oder schmeckt oder wahrnimmt, er wird erstmal innerlich bewegt sein, so weit, dass er sagt, Herr, doch nicht ich. Du rechnest mit mir? Ja, mit dir. Und möge der Herr diese Liebe durch diese schwachen Worte von mir, durch diese schwache Predigt in die Herzen fließen lassen, dass möglichst viele heute Morgen dann bewegt von dieser Liebe sagen, okay, Herr Jesus, ich gebe dir mein Herz und mein Haus. Ich gebe dir alles, was ich bin. Das genügt dir. Und dann bin ich befähigt, um Menschen zu fangen. Im positiven Sinne, natürlich nicht manipulativ. Gott segne euch, liebe Geschwister hier in Bergisch Gladbach. Amen. Ich möchte noch beten und wenn es möglich ist, dann steht doch bitte dazu auf.